Wir haben über Abendmahl vor ein paar Tagen oder zwei Sonntagen, glaube ich, gesprochen. Und die Menschen, die die Predigtplanung gemacht haben, die haben ebenfalls entschlossen zu sagen, dann lass uns auch mal über Taufe reden. Wir tun ja manchmal Dinge im Gottesdienst, die wir in dem Moment gar nicht ganz breit erklären. Das gilt für die Feier des Abendmahls, aber das gilt auch für eine Tauffeier. Da wird vielleicht ganz kurz etwas dazu gesagt, was Taufe bedeutet, aber nicht so in voller Länge und Breite, wie es vielleicht nötig wäre. Und deswegen heute einmal, was selten genug passiert, das Thema Taufe in der Predigt eines Gottesdienstes. Wenn ich das Wort Taufe sage, dann habt ihr bestimmte Bilder im Kopf. Wenn ihr relativ lange in diese Gemeinde schon kommt, dann wisst ihr, hier, wo ich stehe, ist ein Taufbecken, so ein Mini-Swimmingpool. Und da werden Menschen drin getauft, die sich hier dafür entscheiden, sozusagen ihren Weg mit Jesus zu gehen. Aber wenn ihr andere Frömmigkeitstraditionen, Gemeindetraditionen, was auch immer habt, dann habt ihr vielleicht ganz andere Bilder im Kopf. Also jeder von uns versteht oder hört dieses Wort und denkt sich so, das, was er, wie er halt geprägt ist. Wir sind geprägt durch bestimmte theologische Traditionen. Wir sind vielleicht auch geprägt durch bestimmte familiäre Traditionen, was Generationen in unseren Familien üblich ist. Aber die Taufe oder zumindest dieses Wort Taufe ist auch in anderer Hinsicht sehr strapaziert worden. Die ersten Jahre meines Lebens, hätte ich fast gesagt, bin ich immer mit der Weserfähre über die Weser nach Bremerhaven gefahren. Und da war eine kleine Schiffswerft an dem Fähranleger auf der einen Seite, wo so Schwimmdocks gebaut wurden. Und nach Monaten, wenn einer fertig war, dann gab es den Stapellauf und kurz vor dem Stapellauf oder unmittelbar danach, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, gab es die viel zitierte Schiffstaufe. Und da zerschepperte dann eine Champagnerflasche, hoffentlich ein billiger von Aldi und kein Edelchampagner, weiß ich nicht, zerschepperte dann an diesem Dock. Also die Schiffstaufe war so eine Art Namensgebung für dieses Schiff oder was immer da gebaut wurde. Oder ihr kennt das vielleicht, wenn ihr bei der Freiwilligen Feuerwehr oder Feuerwehr sonst wo engagiert seid, dass Feuerwehrautos getauft werden. Also wenn man das vom biblischen Gesichtspunkt sich anhört, dann muss man sagen, ey, geht's noch? Aber es ist so. Da werden Feuerwehrautos getauft. Und bei Osnabrück, habe ich gelesen, wurde der erste E-Bus des Nahverkehrs getauft. Und die Landrätin und der Bürgermeister waren die Paten. Also haben wir sogar Paten gehabt für diesen Bus. Oder hier im Ruhrgebiet von der Zeit, großer Bahnhof in Wanne-Eickel, eine Straßenbahn wurde getauft. Also was man so alles machen kann, da staunt man. In deutschen Zoos werden übrigens Löwen getauft. Wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, war noch nie dabei, nicht mit sehr viel Wasser. Also wenn man den Viechern zu nahe kommt, könnte die Taufe, naja, lassen wir das. Aber wie gesagt, es passiert alles Mögliche. Also das könnte sein, dass bei zunehmender Säkularisierung in unserem Land Leute irgendwann an Schiffe und Löwen denken, wenn von Taufe die Rede ist, aber nicht mehr an das, was eigentlich gemeint ist. Aber es gibt zwei Plätze auf unserem Globus, bei denen man ja insbesondere sehen kann, wie viel unterschiedliche christliche Tauftraditionen es gibt. Und das sind die beiden Taufstellen, die man als Tourist anschauen kann am Jordan. Eine davon ist unmittelbar unterhalb des Sees Genezareth. Der See Genezareth, der geht ja sozusagen in den Jordan über. Und die andere ist so ein bisschen nördlich vom Ende des Jordans am Toten Meer. Diese beiden Taufstellen. Die zweite ist, by the way, die vermutlich in dieser Region die Taufstelle, wo Johannes der Täufer getauft hat. Und wenn man da hinkommt, und wir hatten in diesem Jahr noch ein bisschen Zeit, als wir dort in Israel waren und haben uns da so 2-3 Stündchen hingesetzt, und mal geschaut, was so passiert. Und dann stellt man fest, es gibt wirklich unterschiedlichste Tauftraditionen. Die einen feiern eine Tauferinnerung. Da ist dann irgendein Geistlicher dabei, der so einen Zweig hat und das in Wasser taucht und dann über die Gläubigen rübersprüht. Sie werden an ihre Taufe erinnert. Die nächsten haben einen Haufen Plastikflaschen in der Tasche und nehmen die alle mit nach Hause, dieses trübe Jordanwasser, um da möglicherweise auch noch irgendwas mitzumachen, kann ja sein. Dann gibt es, das haben wir mal im Norden dort erlebt, dass ein alter Mann, also der war deutlich älter als ich heute bin, ich würde mal sagen so Ende 70, und ein anderer, der tauchte den immer unter, so einmal, zweimal und spätestens nach dem vierten Mal dachte ich, man wird ja in den Tod getauft laut dem Neuen Testament, also könnte durchaus passieren, dass das gleich so weit ist. Und dann ging ich anschließend hin und sagte, was macht ihr da eigentlich? Ich glaube, es war ein Brasilianer, wenn ich mich richtig erinnerte. Und er sagte, ja, wir taufen, das ist die Taufe des Naaman oder Naaman, je nachdem, ne, ein General, ein Soldat im Alten Testament, der sollte eben dort sich 7-mal untertauchen im Jordan, damit er von seinem Aussatz geheilt wird. Und die waren straight, der weiß nicht, ob der Mann krank war, also jedenfalls, vielleicht war es anschließend, weiß ich nicht so genau, der wurde 7-mal dort untergetaucht. Manche taufen so, wie das, sage ich mal, in unserem Kontext geschieht, die stehen im Wasser, geben noch ihr Testimony, ihr Zeugnis und werden dann untergetaucht. Manche sind auch sozusagen irgendwie selbst aktiv und gehen rein ins Wasser und tauchen sich selber einfach unter in diesem Jordanwasser. Also es gibt unterschiedlichste christliche Tauftraditionen und man fragt sich, was ist denn nun eigentlich richtig? Das letzte Mal erlebten wir eine deutsche Reisegruppe, alles so ein bisschen Leute meines Semesters, die aber jetzt irgendwie nicht besonders, nicht als christliche Pilger da waren, die hatten also wenig Ahnung so von Glaubensfragen, wie man bei der Nachfrage merkte. Und die sagten, die standen da und guckten nach rechts und links und sagten, sowas haben wir noch nie gesehen. Also sowas Exotisches und Abgefahrenes und Unterschiedliches, was man dort erleben kann, das haben wir ja noch nie gesehen. Letzte Erfahrung ist noch nicht lange her. Wir waren ja, wie manche wissen, in Ägypten vor ein paar Wochen. Und wir waren in Luxor in einem koptischen Gottesdienst. Am Ende dieses Gottesdienstes, als der Segen sozusagen gesprochen wurde, dann geschah das nicht so, wie wir hier das von vorne tun und Gott bitten um den Segen für alle, für die versammelte Gemeinde, sondern der Priester hatte so eine Schleichwerbung, so eine Tupperkanne, weiß nicht genau, in der Hand, goss immer Wasser aus dieser Kanne in seine Hand und sprühte das so über die Gemeinde rüber. Bisschen merkwürdig, nur wenn es draußen 40 Grad hat, dann ist es nicht so tragisch. Aber der Sinn ist zu sagen, nicht nur den Segen über die Gemeinde zu sprechen, sondern an ihre Taufe zu erinnern. Dachte ich irgendwie auch nicht schlecht. Weiß nicht, ob ihr euch an eure Taufe erinnert. Also damit meine ich auch alle, die als Erwachsene getauft sind, was das so bedeutet. Die haben so eine Tradition entwickelt, dass man das sozusagen jeden Sonntag, ich meine, dann nutzt es sich vielleicht auch ab, aber eigentlich jeden Sonntag, ne? Wird man so ein bisschen nass. Und die waren auch alle ganz scharf da drauf. Die Kinder, ein Kind beschwerte sich, es hätte nichts abgekriegt, so war unser Eindruck irgendwie. Naja, also Taufe ist ein weites Thema. Und wie auch immer man geprägt ist, wie kommt es denn zur Taufe? Wer hat sich das eigentlich ausgedacht, dass so etwas stattfindet? Wie genau, das sagen wir nachher noch. Also, nochmal kurz nach Israel, in der Nähe des Toten Meeres, eine Ausgrabungsstelle, deren Namen ihr vielleicht schon mal gehört habt, selbst wenn ihr noch nie da wart, Qumran. Dort hat eine kleine Gruppe von sehr frommen Menschen, Essener, nennen sich die, wird wie Essener geschrieben, aber sind die Essener. Und wenn man da so durchgeht, dann sind überall kleine Schilder, wo dem nicht archäologisch Bewanderten erklärt wird, was er denn jetzt da eigentlich sieht, sofern er keinen Führer dabei hat, der ihm das ohnehin erklärt. Und da sind mehrere Tauchbäder, natürlich ohne Wasser, es ist eine historische, archäologische Stätte, aber eben mehrere Tauchbäder, die es dort gegeben hat. Und offensichtlich haben diese Leute, die haben also so 100 vor Christus vielleicht ungefähr gelebt, haben die so Reinigungsrituale gehabt, rituelle Waschungen, die vorgeschrieben waren zu bestimmten Situationen. Und das hat man vermutlich regelmäßig, vielleicht sogar täglich durchgeführt. Also es war sozusagen, so etwas gab es schon in alter Zeit. Das kann man auch im Alten Testament ein paar Texte lesen, die zumindest in diese Richtung deuten, auch wenn die Form nicht exakt beschrieben wird. Und zwar in den Psalmen. Psalm 51, Vers 4. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Oder ein paar Verse weiter. Wasche von mir ab meine Sünden und ich werde ganz rein werden. Wasche mich und ich werde wieder weiß sein, weißer sein als Schnee. Der Prophet Jesaja. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Und Jeremia 4. Jerusalem, wasche deine Bosheit von deinem Herzen ab, damit du gerettet wirst. Und dieser letzte Prophetentext, der deutet schon so ein bisschen weiter. Es geht nicht einfach nur um ein Ritual, meinen Körper zu reinigen, sondern wasche die Botschaft von deinem Herzen ab. Im Judentum, das gibt es übrigens bis heute, gab es die Tradition und gibt es die Tradition einer sogenannten Mikwe. Das ist ein Tauchbad, was man in der Regel im orthodoxen und konservativen Judentum findet. Also zum Beispiel eine verheiratete Frau oder muss, wenn sie ihre Menstruation hinter sich hat oder eine Entbindung hinter sich hat, in diese Mikwe hinein und ihren Körper waschen. Der erste Besuch in der Mikwe absolviert die Frau als Braut, meistens am Vorabend des Hochzeitstages. Machen die säkularen Juden vermutlich in dieser Form nicht mehr, aber im religiösen Judentum ist das verbreitet. Das Untertauchen in der Mikwe ist auch für die Konversion, also den Übertritt zum Judentum, wichtig und geschieht dort bis heute. Und in Deutschland gibt es ja in etwa 100 jüdische Gemeinden in den verschiedenen Orten und Städten, wo Juden eben vertreten sind. Und da gibt es, so haben haben Leute herausgefunden, ungefähr 30 Mikwen, auch in Deutschland, wo eben solche Tauchbäder da sind und eben Menschen dort sich reinigen in so einem Tauchbad, in so einem rituellen Tauchbad, wo dann sozusagen die Sünden abgewaschen werden, so ist die Vorstellung. Dass also solche Dinge sind vor Jesus bekannt gewesen und sie sind im Judentum auch später letztlich bis heute da. Und das Alte Testament enthält also eine ganze Fülle von Texten, wo diese Notwendigkeit dieses Abwaschens, dieses Reinigens betont wird. Und das ist nicht etwas, was erst heute da ist. Taufe, also nochmal, das war die Kinderfrage ja so ein bisschen vorhin. Taufe ist nicht einfach ein merkwürdiger Ritus, der sozusagen vom Himmel gefallen ist, den sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern die christliche Taufe knüpft in gewisser Weise auch an etwas, was vorher schon in alttestamentlichen Zeiten durchaus vertraut war, nur ähnlich wie beim Passamahl und beim Abendmahl. Das Abendmahl war ja ein Passamahl, das jeder fromme Jude jedes Jahr an einem bestimmten Tag feiert, wurde die Taufe mit ganz neuen Inhalten gefüllt. Es war nicht mehr das tägliche Tauchbad, das tägliche Reinigungsbad, sondern sie wurde mit ganz neuen Inhalten gefüllt. Aber es bleiben auch große Unterschiede. Es ist nicht einfach eins zu eins fortgeführt worden. Denn diese Ritualreinigungen, da reinigt sich der Badende sozusagen selbst und macht das immer und immer wieder. Bei der Taufe ist es ganz anders. Sie ist einmalig und sie wird sozusagen an mir vollzogen. Ich tue das nicht selbst. Aber bevor wir jetzt über die christliche Taufe, über die biblische Taufe sprechen, müssen wir auf noch einen echt exotischen Paradiesvogel zu sprechen kommen, der zeitgleich mit Jesus lebte. Und dessen Hauptbeschäftigung war Predigen und Taufen. Und daher hat er auch seinen Namen Johannes der Täufer. Ich will gar nicht so viel zu ihm sagen. Seine Geburtsgeschichte war eine besondere, die in der Bibel beschrieben wird. Und er war ein Exot. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und er aß lecker lecker Heuschrecken und wilden Honig. Er wurde zu einer Art Wegbereiter für Jesus. Er hatte viele Anhänger, das macht das Neue Testament deutlich. Und er predigte im Stil sozusagen eines alten Propheten und taufte im Jordan. Vielleicht so in etwa an der Stelle, der in der Nähe des Toten Meeres, wo man heute eine Taufstelle eingerichtet hat. Johannes rief zur Umkehr auf und kündigte das Kommen des Gottesreiches, das Kommen eines Stärkeren an. Und er sei sozusagen nicht mal würdig, ihm die Schuhe zuzubinden. Und auch Jesus ließ sich von ihm taufen. Jesus ging zum Jordan und ließ sich von ihm taufen. Und dann diskutierten die beiden. Dann sagte Johannes, ich hatte es doch eigentlich nötig, dass du mich taufst. Also ich weiß doch, wer du bist sozusagen. Aber Jesus bleibt dabei und will sich taufen lassen. Und er tut das dann auch, obwohl Johannes eine Taufe der Umkehr und sozusagen zur Reinigung von der Sünde den Menschen anbot. Das hat Theologen aller Jahrhunderte inspiriert, darüber nachzudenken, warum geht Jesus dorthin und sagt, ich will mich taufen lassen, wo er doch sündlos war. Ein Mensch hat einen schlauen Satz gesagt, den lese ich euch mal vor. Wenn Jesus sich diesem Ritus unterwirft, stellt er sich, seinen Tod vorwegnehmend, in die Reihe der sündigenden Menschen als Ja zum ganzen Willen Gottes in einer von Sünde gezeichneten Welt und Ausdruck der Solidarität mit den Menschen, die schuldig geworden sind, sich aber nach Gerechtigkeit ausstrecken. Müsste man eigentlich nochmal lesen, damit ihr es euer Intus habt, hat ein schlauer Mensch gesagt, Benedikt XVI., der deutsche Papst, in seinen sehr lesenswerten Jesusbüchern. Also wie Johannes der Täufer auf Jesus hinwies, in gewissem Sinne ein Vorläufer Jesu war, so weist auch seine Taufe, vielleicht noch mehr als die alttestamentlichen Waschungen, auf die christliche Taufe hin. Und jetzt wenden wir uns den biblischen Texten zur Taufe zu. Und wie gesagt, ihr habt alle irgendwie ein Bild im Kopf, wenn ich über das Wort, über den Begriff Taufe rede. Jeder denkt an irgendetwas. Und mein Klassiker in so einer Situation ist ja immer wieder zu sagen, was sagt denn jetzt eigentlich die Bibel? Also manches hat sich entwickelt und vielleicht auch sehr von der Bibel wegentwickelt. Was sagt denn die Bibel? Wir können uns heute Morgen nicht mit allen Texten beschäftigen, aber ich versuche, so einen kleinen Überblick zu geben und diese Texte mit euch zu deuten. Da gibt es zwei Missionsbefehle, wenn man so will, im Neuen Testament. Also Jesus ist auferstanden, er ist noch ein paar Tage, nämlich 40 auf der Erde gewesen und jetzt kommen wir zur Himmelfahrt und da gibt er sozusagen seinen Leuten etwas mit. Matthäus 28, Vers 19, darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Tauft sie auf den Namen, das heißt so, übereignet sie im gewissen Sinne, stellt sie unter die Herrschaft von, auf den Namen des Sohnes, des Vaters und des Heiligen Geistes. Und im Parallelevangelium, im Markus-Evangelium heißt es, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Interessant, dass zum Retten hier sozusagen Glaube und Taufe und bei der Verurteilung geht es, dann wird die Taufe nicht nochmal erwähnt, sondern wer nicht glaubt, was für die Bedeutung von Glaube und Taufe auch eine wesentliche Aussage ist. Dazu gleich noch mehr. Und dann gibt es einige Taufberichte, in Auswahl möchte ich mal sagen, aber das sind nicht nur Berichte, sondern sie enthalten wesentliche Aussagen über die Bedeutung der Taufe. Und da schauen wir uns mal an in Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 8, Apostelgeschichte 2 ist auch einer, den schlauern wir jetzt mal. Ja, mach mal ruhig, Apostelgeschichte 8, was du eben hattest. Nächste Folie bitte. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sie sich taufen, Männer und Frauen. Sie, das sind Leute in Samaria. Samaria war in einer gewissen Spannung zu den Juden, weil die ein bisschen anders glaubten. Aber Philippus war nach Samaria gesandt worden. Das an sich ist schon eine kleine Revolution in der damaligen Zeit. Und die Samaritaner, die Samariter kamen zum Glauben und es ließen sich taufen Männer und Frauen. Die nächste Stelle ist super interessant. Ein Kämmerer, ein Finanzminister aus Äthiopien ist nach Jerusalem gereist und hat sich dort, weil er auf der Suche nach Wahrheit, nach religiöser Wahrheit war, eine Schriftrolle gekauft, eine Rieseninvestition, auch finanziell in der damaligen Zeit, nämlich die Schriftrolle des Jesaja und er liest im Jesaja und Philippus wird sozusagen zu ihm hingebeamt in gewisser Weise und er geht zu ihm, der sitzt da in seiner Kutsche und sagt, verstehst du auch, was du liest? Und er sagt er, nee, ich kapiere das nicht, worum es hier geht. Und dann erläutert ihm Philippus Step by Step sozusagen in einem Glaubensgrund-Crashkurs die wesentlichen Dinge. Und dann sagt der Finanzminister, oh, da ist Wasser. Kann ich mich hier nicht taufen lassen? Also früher geht's nicht so. Ne? Der hat gerade eben verstanden, was es mit dem Evangelium auf sich hat. Und dann sagt er, das kannst du, antwortete Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Und der Kämmerer, der Finanzminister, erwiderte, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dann ließ er den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. So, dieser Text hat eine kleine Besonderheit und je nachdem, was ihr für eine deutsche Bibel lest, werdet ihr da auch eine Bemerkung dazu finden, nämlich, ihr wisst ja, das Neue Testament ist wie jede andere antike Schrift durch Abschriften uns überliefert. Wir haben keine Originale, das gilt für alle anderen antike Schrifttum auch. Und der heutige biblische Text ist aber sehr nah am Original, weil man sehr alte Abschriften gefunden hat, weil man die in ganz vielen verschiedenen Regionen gefunden hat und so weiter. Und ein Vers aus diesem kurzen Absatz, der fehlt in einigen wichtigen alten Handschriften, so dass man sagt, war der eigentlich ursprünglich dabei. Nämlich der Vers, das kannst du, antwortete Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Und der Kämmerer erwiderte, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dieser Abschnitt ist nicht in allen alten Handschriften enthalten und manche Bibeln vermerken das und sagen, das könnte sein, dass das sozusagen ein späterer Zusatz ist. Sowas gibt es an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, aber hier an einer inhaltlich sehr bedeutsamen Stelle. Sowas bedeutet das? Wenn es Original ist und aus irgendwelchen Gründen die Abschreiber nicht aufgepasst haben oder gepennt haben oder was weiß ich, dieser Vers halt ausgefallen ist, weil sie ein kleines Nickerchen gemacht haben beim Diktieren des Textes. Wenn er also im Original da ist, brauchen wir nicht drüber zu reden. Wenn er aber nicht im Original da gewesen ist, dann muss später jemand ein Motiv gehabt haben, diesen Vers hinzuzufügen. Und das Motiv, wenn er sagt, da ist Wasser, dann kann ich mich hier nicht taufen lassen. Und dann ging es weiter, er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Da muss jemand gesagt haben, stopp, da fehlt noch etwas. Nämlich die Bedeutung, dass dieser Mann verstanden hat und beginnt zu glauben. Auf die Bedeutung des Glaubens an dieser Stelle muss hingewiesen werden. Und dann hat irgendjemand, wenn es denn so ist, dazugefügt, der Philippus sagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann kann es geschehen, sagt Luther. Und der Kämmerer erwiderte und sagt, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also interessante Stelle, je nachdem, wie man diesen Text einordnet, wird die Bedeutung des Glaubens, bevor getauft wird, noch mal ganz explizit betont. Dann Apostelgeschichte 16, das ist die Geschichte, wie Paulus und Silas im Gefängnis sitzen und wie dann ein Erdbeben kommt und der Gefängniswärter sich das Leben nehmen will und so weiter. Aber sie sind alle noch da dann heißt es, sie erwiderten, als sie ihm, er kommt und sagt, warum seid ihr noch da, warum seid ihr nicht abgehauen? Dann sagt er, sie erwiderten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Und noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. In Apostelgeschichte 18 geht es um den Synagogenvorsteher Crispus, also einen frommen Juden, der mit Paulus in Kontakt kam und der ebenfalls erste Schritte des Glaubens an Jesus ging. Und dann heißt es, der Synagogenvorsteher Crispus und alle in seinem Haus glaubten an den Herrn. Auch viele andere in Korinth kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Also, das ist eine kleine Auswahl von Taufberichten. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer, aber es gibt hier eine eindeutige Reihenfolge. Am stärksten wird die in dem von dem Kämmerer aus Äthiopien betont, dass eben der Glaube sozusagen das Erste ist und dann wurde als Konsequenz daraus zeitnah getauft. Der Glaube kommt zuerst, dann die Taufe. Und um die eigentliche Bedeutung der Taufe noch ein bisschen tiefer zu verstehen, müssen wir ein bisschen mehr noch schürfen, sage ich mal, im Neuen Testament. Paulus benutzt zum richtigen Verständnis der Taufe ein eigentlich genau genommen makabres Bild. Er vergleicht nämlich die Taufe mit einem Begräbnis und das Auftauchen aus dem Wasser mit der Auferstehung zu neuem Leben. Wir schauen uns das auch mal an zwei Texten. Der erste im Kolosserbrief, denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Also als ihr getauft wurdet, ihr, die ihr getauft seid, denkt nochmal drüber nach, ihr wurdet mit Christus begraben und wurdet sozusagen aus dem Wasser heraus zu neuem Leben auferweckt. Und der eigentlich wichtigste Text, wenn man das mal so klassifizieren darf, steht in Römer 6. Was folgt nun daraus? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Diese Frage rührt daher, dass Paulus erklärt hat, durch einen Mensch ist die Sünde in die Welt gekommen, nämlich Adam, und durch einen ist die Gerechtigkeit in die Welt gekommen, Christus, und in ihm seid ihr gerechtfertigt. Und dann sind Leute in Rom aufgestanden und haben wahrscheinlich gesagt, ja, wenn ich gerechtfertigt bin, dann kann ich ja die Sau rauslassen, dann kann ich ja machen, was ich will, dann kann ich ja drauf machen. Sagt Paulus, nein, unmöglich. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Christus Jesus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Also der Römerbrief ist ein sehr systematischer Brief und Paulus entfaltet am Anfang dieses Briefes: Alle Menschen sind schuldig vor Gott, sowohl die Heiden als auch die Juden, die gegenseitig sich zum Teil nicht auf den Pelz gucken konnten. Und die Juden meinten, die Heiden, ja, die haben es vielleicht nötig, sozusagen von Gott gerecht gesprochen zu werden. Und Paulus sagt, nein, ihr alle habt sozusagen gegen Gott gesündigt. Und dann sagt er Kapitel 3, aber es gibt einen Weg in die Gerechtigkeit vor Gott, das ist Umkehr und Glauben an Jesus Christus. Wer das tut, der ist gerechtfertigt. Das sind nicht deine Werke, deine vermeintlich guten Werke, die dich gerecht machen, sondern der Glaube an Jesus Christus. Kapitel 4 sagt er dann, ist eigentlich nichts Neues. Schon Abraham glaubte, er zitiert das Alte Testament und das wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Und dann kommt dieses 5. Kapitel, wo man nochmal, das ist eine Sache an die Juden eigentlich, wo er sagt, den Adam hat die Sünde in die Welt gebracht und Christus hat die Rechtfertigung in diese Welt gebracht. Und dann kommt eben diese berühmte Frage, ja, können wir dann denn munter weiter sündigen? Und Paulus sagt, nein. Denkt daran, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Ihr seid in den Tod Jesu hineingetauft. Ihr seid verbunden worden mit dem Tod Jesu und mit seiner Auferstehung. Ihr seid begraben im Wassergrab sozusagen und werdet auferweckt und habt Anteil an der Auferstehung. Unser früheres Leben, sagt er, wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Also wer immer sich jetzt an seine eigene Taufe erinnert, die entweder hier stattgefunden hat oder wo ihr gewesen seid in dieser Zeit, unser früheres Leben, dein früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt und damit die Sünde in deinem Leben ihre Macht verliert. Ich rede genauso an meine eigene Adresse, das muss man sich immer wieder bewusst machen und damit sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Also Paulus will sagen, ihr habt das Wort Gottes gehört. Den Römern. Ihr habt sozusagen den Weg zu Gott erklärt bekommen, nämlich Umkehr und Glaube an Jesus Christus. Ihr habt doch verstanden, dass das nicht ein super neues Konzept ist, was sozusagen nie vorher irgendwie da war, sondern bereits Abraham war einer, der Gott glaubte und nicht in seinen Werken die Gerechtigkeit sah. Und nun werdet ihr getauft am Anfang eures Glaubensweges und ihr werdet sozusagen am Tod Jesu, der wird sozusagen Teil von euch und die Auferstehung. Und dann sagt Paulus, das ist ein Bild, was er immer wieder benutzt in seinen Briefen, zieht den Herrn Jesus Christus an. So wie ihr Kleidung an mir seht und ich Kleidung an euch sehe, zieht den Herrn Jesus Christus an. An uns soll, das ist ein großes Wort, aber so ist es, sagt Paulus, an uns soll Jesus Christus sichtbar werden, so wie unsere Kleidung an uns sichtbar ist. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Insofern hat Taufe auch eine ganze Menge mit dem, was wir Ethik nennen, zu tun, nämlich mit Lebensführung. Wer getauft ist, ihr seid der Sünde abgestorben, sagt Paulus. Es geht nicht einfach so weiter wie vorher und Gott vergibt und vergibt und vergibt, sondern wer getauft ist, ist der Sünde abgestorben. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Es beginnt also mit der Hinkehr zu Gott, etwas sehr Persönliches und dem Eintauchen, begraben werden und dem Auftauchen, auferstehen. Und so eben ist die Taufe sowas, ich sag mal, wo etwas, was sich im Geistlichen abgespielt hat, mit Brief und Siegel mir mitgegeben wird. Taufe, so habe ich mir das für mich immer gesagt, ist in der Glaubensgeschichte ein bisschen wie das Standesamt in der Beziehungsgeschichte. Also ein bisschen stranger Vergleich, aber soll deutlich machen, du beginnst einen Menschen zu lieben und irgendwann reift die Entscheidung, ja, wir beide könnten ein ganzes Leben zusammen verbringen. Und irgendwann sagst du, ja, ich will mit dir sein, ich will dir ein ganzes Leben treu sein, wir gehören zueinander. Und wir machen das fest, sozusagen klar und fest, auch nach außen hin und dann geht man eben dorthin und macht die Beziehung in dem Sinne fest. Und ein bisschen so ist es auch mit der Taufe. Es beginnt, ich komme zum Glauben und kriege so den Crashkurs Glauben irgendwo mit, Alpha-Kurs oder was auch immer. Und irgendwann sage ich, ja, ich gehöre zu Jesus, ich will mit ihm leben, ich bitte um Vergebung meiner Schuld und will sozusagen das Leben mit ihm starten. Und dann ist das der Ort, wo Taufe sozusagen das besiegelt. Zum Schluss noch einige Antworten auf einige Fragen, die man sich stellen könnte. Die erste Frage habe ich eigentlich schon fast beantwortet durch das, was ich in den letzten Minuten gesagt habe. Wer sollte getauft werden? Ich glaube, die klare biblische Antwort ist, Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, sollten getauft werden. Und zwar, wenn es geht, möglichst zeitnah. Dass das in unserer Situation, sage ich gleich noch ein paar Sätze, manchmal ein bisschen schwierig geworden ist mit dem zeitnah, ist eine andere Frage, aber das ist das biblische Konzept. Du kommst zum Glauben und wirst getauft. Wann sollte getauft werden? Ja, eben zeitnah zur Bekehrung und Umkehr. Wenn ich meinen Weg mit Jesus gehen will, sollte die Taufe am Anfang stehen. Durch wen sollte getauft werden? Hier geschieht das ja in der Regel durch die Pastoren der Gemeinde, aber das ist nicht unbedingt so, dass das im Biblischen so sein muss. Also da kann genauso gut einer von euch, einen guten Freund, eine gute Freundin, die er vielleicht oder sie begleitet hat, kann genauso in einer Taufe aktiv werden. In welchem Rahmen sollte getauft werden? Damit meine ich so, in welchem Kontext? Und da würde ich sagen, Taufe ist ein Gemeindegeschehen. Ich werde, wie das in den Korintherbriefen einmal steht, in den Leib Christi hineingetauft. Taufe sollte also von den Rahmenbedingungen ein Gemeindegeschehen sein. Vielleicht kennt ihr so Geschichten von Leuten, die irgendwo im Hinterhof, im Swimmingpool, da irgendjemanden getauft haben. Zwei Leute waren dabei und haben das miterlebt. Ich will nicht sagen, dass das grundsätzlich verkehrt ist. Also da steht nirgendwo in der Bibel, dass man ein Taufbecken braucht und dass man... Aber Taufe ist ein Gemeindegeschehen. Und ich würde immer sagen, da wo es in Gemeinde Jesu geschieht und jemand in diese Gemeinde Jesu hineingetauft wird und alle sich darüber freuen, das ist der Ort, wo Taufe geschieht. Wir waren mit einer Reisegruppe damals in Israel. Ich kannte längst nicht alle Leute, die dabei waren. Ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Und als wir bei der Taufstelle oben am See Genezareth standen, da kam einer zu mir und sagte, ich möchte getauft werden hier. Grundsätzlich nicht verkehrt, kann man eigentlich jetzt nicht im basismäßig was dagegen sagen, aber ich habe ihm dann gesagt, hör mal, zu welcher Gemeinde oder Kirche gehörst du denn? Mach das mit den Menschen in Gegenwart der Menschen, die sozusagen dich geistlich begleiten, mit denen du geistlich unterwegs bist, dein lokaler Leib Christi sozusagen. Der sollte eigentlich dabei sein, wenn du dich taufen lässt. Und hier im Jordan, was sowieso die letzte Brühe ist, also dich hier taufen zu lassen, hat eigentlich keinen besonderen geistlichen Wert. Also Taufe ist ein Gemeindegeschehen und ich entschuldige mich bei allen, die an anderen Stellen getauft worden sind. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, aber wenn man schon drüber nachdenkt, wie es denn eigentlich sein sollte, glaube ich, ist das der beste Weg. Ist die Menge des Wassers entscheidend? Das hat Luther mal so gefragt. Nein, eigentlich würde ich auch da wiederum sagen, der Glaube ist das Entscheidende und ob ich die Menge des Wassers ist sozusagen, hat zweite Priorität oder dritte Priorität. Allerdings... Wenn man die Symbolik eines Begräbnisses, Untertauchen in Jesu Tod sozusagen hineintauchen und Auftauchen an seiner Auferstehung teilhaftig werden, wenn man diese Symbolik möglichst gut erhalten und abbilden will, dann ist die Taufe mit relativ viel Wasser eben untergetaucht werden und auftauchen eigentlich eine gute Sache. Aber die Menge des Wassers ist im Letzten sicher auch nicht das Entscheidende. Noch eine Frage, ist die Taufe mehr Bekenntnis des Menschen oder eher Handeln Gottes? Ich würde sagen, es ist beides. Wenn man nur das Bekenntnis des Menschen betont, dann entwertet man sozusagen, in der Apostelgeschichte ist einmal so, lasst euch taufen, dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also es wird ein geistliches Geschehen von Gott her mit der Taufe durchaus verbunden. Aber es ist auch ein Bekenntnis des Menschen. Ich bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wie das manchmal gesagt wird, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Ich will ganz sein sein. Also ein bisschen das, was Conny am Anfang sagte, dieses Ich bin, Galater 2,20 war das, ich bin, Christus ist in mir. Ich bekenne das, dass ich mit ihm leben will. Also die Taufe ist beides, Bekenntnis des Menschen, aber eben auch ganz zentral Handeln Gottes. Siebte Frage: Was bedeuten die Stellen im Neuen Testament, wo es heißt, dass Menschen mit ihrem ganzen Haus getauft wurden? Die werden manchmal in der Diskussion angeführt, wenn es darum geht, um Kinder- oder Erwachsenentaufe sind. Wenn das ganze Haus getauft wurde, nicht auch Kinder dabei gewesen? Wir schauen uns mal kurz die Stellen an. Kannst du noch mal bitte eine Folie weitergehen? Schauen uns mal kurz die Stellen an, in denen das steht. Da ist einmal das Haus des Cornelius, ein römischer Soldat, der getauft wurde. Da heißt es, dass er eben mit seinem ganzen Haus getauft wurde. Aber es steht auch, alle empfingen den Heiligen Geist, redeten in Zungen und priesen Gott. Also ich würde sagen, nichts gegen Säuglinge. Ne? Wir haben genug in unserer Familie gehabt. Aber das ist noch nicht eine Sache, die von einem Säugling gesagt werden kann. Also wenn das ganze Haus getauft wurde, dann wird das in dieser Weise qualifiziert. Dann wird das beim Haus der Lydia gesagt, da gibt es keine zusätzliche Aussage in dieser Hinsicht. Dann geht es nochmal um das Haus des Kerkermeisters in Apostelgeschichte 16. Aber auch da sagt Paulus, bevor er tauft, das Haus tauft, glaube an den Herrn Jesus. Das ist die Aufforderung, die kommt und später wird er und sein Haus getauft. Dann wird das Haus des Crispus, des Synagogenvorstehers genannt, wo eben eine Taufe durchgeführt würde. Und es steht dann in Vers 8, er kam zum Glauben mit seinem ganzen Haus. Also auch da wieder eher eine Formulierung, die ausschließlich an Erwachsene denkt. Und in 1. Korinther 1,16 sagt Paulus, dass er das Haus des Stephanas getauft hat. Da wird aber auch nichts Näheres dazu gesagt. Da wird aber dazu gesagt, dass er sagt, ich bin froh, dass ich bei euch nicht mehr Leute getauft habe. Ihr Korinther, ihr streitet euch über alles Mögliche, auch über die Taufe. Und deswegen, ich bin froh, dass ich nicht so viele getauft habe. Und dann fällt ihm sozusagen beim Schreiben noch ein, ach ja, den noch. Und dann nennt er auch die Namen. Also so wie ein Brief halt entsteht und wie man ihn nicht löschen kann mit der Löschtaste. Also er macht damit deutlich, es soll keinen Stress über die Taufe geben, sondern aber er hat eben dort auch den Stephanas und sein Haus getauft. Und darum die letzte Frage, wie gehen wir mit Säuglings- und Kindertaufe um, wenn wir diese Position, wie ich sie versucht habe darzustellen, zur Taufe haben? Ich will das nochmal persönlich sagen, ich habe ja in den Jahren viel zwischenkirchlich gemacht und sowohl Freunde hier aus dem Mülheimer Kontext als auch an vielen Ecken. Wir begegnen, man ist sehr eng und sehr freundschaftlich miteinander verbunden. Wir sind Schwestern und Brüder, wir arbeiten gemeinsam am Reich Gottes. Und in der Tauffrage gibt es unterschiedliche Überzeugungen. So kann man damit leben? Ich würde sagen, ja, man muss auch damit leben, weil, Stichwort Paulus im 1. Korintherbrief, lasst uns an dieser Stelle nicht zerstreiten, sondern eher mit Überzeugung die eigene Position vertreten, aber dann auch mit einem gewissen breiten Verständnis sehen, dass eben Prägungen da sind, die anders sind als meine. Wir schreiben in unseren Taufunterlagen, wir können nach Inhalt und Form nur eine Taufe durch Untertauchen als neutestamentlich bezeichnen. Sie geschieht auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann sagen wir weiter, und das sagen wir als gesamter Mülheimer Verband, zu dem wir hier als CGM gehören, das sagen übrigens auch andere Freikirchen, wie die Freien Evangelischen Gemeinden zum Beispiel. Wir sehen eine Taufhandlung, bei der der persönliche Glaube des Täuflings fehlt, nicht als Taufe an. Darum ist die Taufe aufgrund des Glaubens keine Wiedertaufe. Taufe ist unwiederholbar. Wenn jemand allerdings bereits als Säugling, ich sage es mal in Anführungsstrichen, getauft wurde, aufgrund einer vor Gott getroffenen Gewissensentscheidung darin seine Taufe sieht, wird diese Überzeugung geachtet. Das versuchen wir hier als CGM zu leben, also die unterschiedlichen geistlichen Traditionen, aus denen wir kommen, sozusagen auch ein bisschen zu respektieren, wenn das für Menschen ganz, ganz wichtig ist. Und immer deutlich machen, ne, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, heißt es in Markus 16, wird verdammt werden. Also der Glaube ist das Entscheidende. Zur Taufe sollten wir das sagen, was wir biblisch an biblischer Überzeugung gewonnen haben und mit Respekt und einer gewissen, im besten Sinne des Wortes, Toleranz eben auch mit Menschen umgehen, die an dieser Stelle eine anders gewachsene Überzeugung haben. Aber vielleicht hat diese Predigt ja dazu beigetragen, dass der eine oder andere da nochmal ins Nachdenken kommt. Und in 14 Tagen, wie Conny das gesagt hat, ist Taufe, also insofern ist alles möglich. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du in Jesus alles für uns getan hast. Wir danken dir, dass du ja, den Weg ans Kreuz gegangen bist, Herr Jesus Christus, damit wir Leben haben. Und durch deine Auferstehung ist Leben in Ewigkeit da. Wir ehren dich dafür. Und wir können Teil dessen sein und sollen Teil dessen sein. Und die Taufe bildet das ab. Wir werden mit dir begraben und wir werden mit dir auferweckt. Und wir gehören zu dir in Zeit und Ewigkeit. Danke für dieses Geschenk. Und ja, wir möchten darin leben und dieses große Geschenk, das das Evangelium uns bietet, diese Taufe in Verbindung mit dir wirklich leben und das nicht nur als einmaligen Akt in unser Leben sehen, sondern die Verpflichtung dazu. Ihr seid getauft und darum seid ihr der Sünde gestorben. Wie könntet ihr noch in ihr leben, sagt Paulus. Diese Verpflichtung wirklich Step by Step in unserem Alltag als Christen leben lernen, mit dir unterwegs zu sein und immer mehr dich als den Herrn Jesus Christus anzuziehen, wie man nach der Taufe ein neues Kleid anzieht. Danke für dein gutes Evangelium. Lass es ja, in unserem Herzen verwurzelt sein. Amen.